Mein Hund fährt Schlitten, er rutscht ständig auf dem Hinterteil und ich glaube, er hat Würmer. Das ist eine Aussage, die ich immer wieder höre, weil dieses Thema Analdrüsen eine Besonderheit beim Hund ist, auf die Hundebesitzer in der Regel erst aufmerksam werden, wenn es dort Probleme gibt. Um diese Thematik zu verstehen und vor allem zu verstehen, wie man das vermeiden kann, finde ich es wichtig, erstmal zu wissen, wie sind die anatomischen Gegebenheiten und wie sieht denn das überhaupt aus? Eben, der Hund besitzt so typisch links und rechts vom Anus etwas unterhalb zwei Drüsen. Das sind wie kleine Säckchen, die jeweils einen Ausführungsgang haben. Und diese Ausführungsgänge enden am Übergang der Darmschleimhaut nach außen. Das heißt, links und rechts am Anus, wenn man genau schaut, sieht man da so kleine Pünktchen. Und das sind eben diese Ausführungsgänge. Typischerweise, der Tierarzt, wenn er das untersucht, nimmt eben mit einer Hand so den Schwanz, tut den etwas nach oben strecken und kann dann mit den Handschuhen so ein bisschen die Schleimhaut untersuchen und sich auch diese Ausführungsgänge anschauen, beziehungsweise indem man von unterhalb das abtastet, merkt man auch unter der Haut diese kleinen Säckchen, im besten Fall so gut wie gar nicht, aber desto mehr sie gefüllt sind und vor allem, wenn sich mehr anschoppt, dann werden die prominenter und lassen sich gut ertasten. Diese Drüsen werden kontinuierlich automatisch beim Absetzen vom Kot ausgedrückt. Voraussetzung, der Kot weist die richtige Konsistenz auf. Das heißt, bei massivem Durchfall funktioniert es nicht, aber auch bei massiven Verstopfung kann es auch ein Problem sein, weil sich dann eben das Gewebe nach hinten ausbeult und nicht unbedingt den Weg nimmt, den es nehmen sollte. Und dann sind wir eben bei diesem nächsten Thema. Dieses Bindegewebe um den Anus hat mit zunehmendem Alter oft die Tendenz, schlaffer zu werden. Und dann gibt es diese Perinealhernie. Das heißt, es kommt zu Aussackungen im Gewebe. Das Darmrohr kann dann Aussackungen bilden und der Kot geht nach links und rechts weg, aber nicht so in dem Maße eben direkt nach hinten über den Anus raus, wie das normalerweise der Fall sein sollte. Und dann gibt es natürlich damit verbunden auch alle möglichen Komplikationen. Also sprich, sowohl die Kotkonsistenz als auch dieses Gewebe spielen eine große Rolle. Und damit sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen. Genügend Bewegung ist A und O. Das heißt, Hunde sind Lauftiere und sie müssen wirklich flitzen und rennen dürfen. Wenn denn dann nur an der Leine, ist das sicher schon ein großes Handicap, weil diese Bewegungsfreude und dieses Bewegungsverlangen, was eben wichtig wäre für die Gesundheit, sehr, sehr eingeschränkt nur möglich ist. Und genau diese richtige Wechsel, nicht nur Bewegung, Bewegung, Bewegung und keine Ruhephasen, ist nicht gut. Aber inzwischen ist es natürlich bei uns eher die Problematik, dass die Tiere im Verhältnis zu wenig Bewegung haben. Und der zweite Punkt bei diesen Rahmenbedingungen ist die Fütterung. Eine vielfältige Fütterung, Vielfalt statt Einfalt, da kommen wir später nochmal drauf, um mit einer vielfältigen Darmflora zu schaffen, dass der Kot eine gewisse Grundkonsistenz hat, dass es gut verdaut wird und dass dadurch Folgeprobleme vermieden werden. Damit sind wir wieder bei diesem ganzheitlichen Gesundheitskonzept, wie wir es ja anfangs schon bei dem Fassmodell besprochen haben. Nach diesen anatomischen Besonderheiten, wie diese Drüsen liegen, ist es auch wichtig zu wissen, wie das Sekret normal ausschaut. Normalerweise ist es so ein zäh, braun-graues Sekret, was vor allem dann auffällt, wenn der Hund irgendwo durch zu viel Füllung der Drüsen sich das selber abstreift, es irgendwo hängen bleibt und dieser Geruch ist wirklich einzigartig, also sprich, es stinkt so extrem und man kann den auch nicht unbedingt mit einmal Waschen der Finger loskriegen. Das heißt, wenn man diesen Geruch riecht, ist das was, was man wirklich sofort weiß, das ist das Sekret der Analdrüsen und die sind wohl jetzt etwas voll. Mal überlegen, was man denn machen kann, um das zu entleeren, beziehungsweise dass die sich regelmäßig entleeren, weil Das kann dann so sein, dass sich die extrem anschoppen, das Sekret immer zäher wird bis hin zu grießartig körnig, dann den Ausführungsgang verstopft und wir dann wirklich ein massives Entzündungsproblem haben. Das heißt, dann beulen die sich so nach außen aus, diese Säckchen. Man sieht unter der Haut zum Teil schon eine glasige Schwellung. Es ist extrem schmerzhaft, kann wie ein hochgradiger Abszess sein und die Tiere reagieren extrem unwillig, wenn man da hinlangen will und das untersuchen. Das heißt, was macht der Tierarzt, wenn ihm so ein Hund vorgestellt wird? Das Typische ist immer dieses Ausdrücken der Analdrüsen. Das heißt, der Tierarzt nimmt Handschuh und Tuch und drückt von außen nach innen, von unten nach oben Richtung Anus und versucht dadurch mit sanftem Druck diese Analdrüsen zum Ausdrücken zu bewegen. Das heißt, in der Regel ist dieser Ausführungsgang, ist da so ein bisschen ein verdatterter Pfropf drauf, indem man sanft den Druck steigert, ist plötzlich dieser Pfropf gelöst und es kommt in der Regel in einem gewissen Impuls dieses Sekret rausgeschossen, spätestens dann, wenn man denkt, oh, es kommt nichts, den Kopf runternimmt und sich die Sache genau anschauen will, dann kommt es doch mit einem Schwall rausgeschossen und wie gesagt, also ein einzigartiger Geruch, den man nicht so schnell vergisst. Das ist auch was, wo ich immer wieder höre, dass Hundebesitzer sagen, oh, mein Hund muss regelmäßig alle paar Wochen zum Tierarzt, um die Analdrüsen auszudrücken. Also da ist mir wirklich total wichtig, nochmal diese Zusammenhänge verständlich zu machen, weil ich glaube, in dem Gesamtkontext des ganzheitlichen Denkens sollte es nicht unbedingt so sein, dass ein Hund regelmäßig das benötigt. Wie es von der Anatomie und Physiologie her ist, haben wir vorhin gehört. Deswegen wäre es auch so, zumindest lernt es mal der Tierarzt, dass man im umgekehrten Fall diese Drüsen spülen kann. Das heißt sogenannte retrograde Spülung. Man geht mit einer metallenen Knopfkanüle, mit einer Spritze in diese kleinen Pünktchen, diese Ausführungsgänge ein und kann dann über den Ausführungsgang diese Beutelchen spülen. Was schon relativ unangenehm ist und für mich wirklich eine gewisse theoretische Sache, weil das ein Prozess ist, den die Hunde definitiv nicht lieben und ohne Narkose, auch dadurch, dass es alles so klein ist, wirklich extremst mühsam ist. Sprich, solche schmerzhaften Prozeduren kann man auch als Tierarzt nicht extrem oft machen oder zumindest ohne Narkose nicht dann machen, weil man damit sich keine Freunde schafft und die Hunde höchst unwillig werden und damit wirklich einen richtigen Stress haben. Diese manuelle Therapie wird in der Regel begleitet mit Antibiotika. Zum Teil macht man Antibiogramm und schaut, welche Antibiotika hilfreich sind. Ich finde es trotzdem sehr interessant, dass eigentlich immer das gleiche Präparat, Amoxiclavulansäure, an erster Stelle steht, hat eben dann unterschiedliche Handelsnamen, ist ein Präparat, was auch in der Humanmedizin Einsatz findet und nur wenn das nicht wirkt, geht man in der Regel zum zweiten über, ist dann schon ergänzt mit einem zweiten Präparat, was ein bisschen ein anderes Erregerspektrum hat. Und klar ist es natürlich wirklich ein Wahnsinnsaufwand, wenn man erst schaut, welche Erreger sind da, auf welche Antibiotika reagieren die. Und das sind natürlich dann Kosten, wenn man das so differenziert macht, die dann der Besitzer tragen muss. In der Regel wird die Antibiose gekoppelt mit einem Schmerzmittel gleich Entzündungshemmer im Fachjargon Antiphlogistikum. Zum Teil ist es so eben bei diesen Antiphlogistika, dass die sich eben auf die Magenschleimhaut legen und auch in der Tiermedizin oft gängigerweise schon ein Magensaftblocker, ein sogenannter Magenschutz mit verabreicht wird als weiteres Präparat, dass nicht Magenschmerzen parallel auftreten. Die Behandlung mit Wundsalben und Desinfektion ist, finde ich, sehr mühsam bis fast illusorisch, weil die Tiere das sofort weglecken und ich denke, auch dieses Desinfizieren, das ist nach außen offen, wir haben einfach Anus und Kot in der Nähe, ist natürlich extremst mühsam. Das heißt, die Heilung muss meines Erachtens von innen nach außen gehen und in diese Richtung behandelt auch der homöopathische Tierarzt. Ganz oben auf meiner Liste der Homöopathika steht Hepa sulfuris, ein Mittel, um Eiter abzubauen, drohende Abszesse entweder zum Abklingen zu bringen oder eben je nachdem, welcher Weg für den Körper machbar ist. Wenn das Abbauen nicht möglich ist, dann bewirkt es ein Aufbrechen nach außen. Gefolgt oft von einem zweiten Mittel Silicea. Silicea ist das Mittel, um Ausheilung und Stabilisierung in der Homöopathie anzustreben oder zu bewirken. Eben nicht unbedingt so diese akut schmerzhaften Prozesse, sondern nach Akutbehandlung mit Hepa sulfuris, 2-3 Tage, ist es dann in der Regel so, dass ich anschließend noch ein paar weitere Tage, 3 Tage, einmal täglich, dann vielleicht 2-mal wöchentlich Silicea hinterhergebe, um damit Stabilität zu haben und hoffentlich dann zu hören, nee, ist kein Thema mehr, der Hund muss auch nicht mehr vorgestellt werden. Es wäre der Fall, wenn es gut läuft. Leider gibt es natürlich auch den ein oder anderen Kandidaten, der mit dieser Standard-Homöopathie-Behandlung noch nicht stabil ist, beziehungsweise wo die Leute sagen, oh, der war eigentlich gestern noch völlig normal und jetzt ist es total berührungsempfindlich, der lässt mich gar nicht mehr hinlangen. Und vielleicht, wenn man den dann untersucht, vielleicht muss man auch vorne was drauf machen, eben Maulkorb oder so ein Maulschutz, dass man mal gescheit untersuchen kann. Und dann sieht man, es ist alles knallerot, dunkelrot, vielleicht tatsächlich schon an einer Seite aufgegangen. Wobei das Interessante, das ist es ähnlich wie beim Pickel. In dem Moment, wo was aufgeht, weil eben dieser Ausführungsgang nicht mehr das Entleeren ermöglicht und der Abszess nach außen durch die äußere Haut durchbricht, dann ist es von der Berührungsempfindlichkeit viel, viel besser und die Tiere sind auch insgesamt nicht mehr so beeinträchtigt. Und manchmal ist sogar so, dass man überrascht ist, wie es dann da äußerlich ausschaut, weil die Tiere sich relativ normal verhalten. Lachesis ist ein Mittel, was ich zum Teil kombiniere mit Asafoetida. Das ist eben auch diese Problematik, extrem berührungsempfindlich, extremst stinkendes Sekret. Also man hat da manchmal das Gefühl, die können wirklich noch mal eins oben draufsetzen zu diesem unangenehmen Grundgeruch. Und dass ich zum Beispiel Lachesis und Asafoetida 2, maximal 3 Tage gemeinsam geben lasse und dann zu Silicea übergehe und so das absolute, sage ich mal, Notfallmittel, wenn die Leute sagen, sie sind schon vorbehandelt, es kommt immer wieder, es gibt keine Ruhe, weil es einfach da hinten doch relativ verdreckt ist, wäre dann noch Pyrogenium. Das hat eine gewisse Steigerungsform, also in der Homöopathie kennt man zum Beispiel, dass man sagt, wenn das eine Mittel nicht gezogen hat, wäre vielleicht eine Steigerungsform in der Entzündung Asafoetida oder noch hochgradiger die Steigerungsform dieses Pyrogenium. Wieder, dass ein ganzheitliches Konzept Sinn macht, weil alles eine Rolle spielt, das richtige Maß an Bewegung, die richtige Ernährung und dann handlungsfähig sein, indem man gewisse Homöopathika vorrätig hat und selber reagieren kann. Also, ich hoffe, ich habe Ihnen damit einen gewissen Rundumblick gegeben und Sie haben ein bisschen eine Vorstellung, was tun, jetzt gleich zum Tierarzt oder was würden Sie selber anfangs tun.